Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Carolin Christoph-Bakarkiew, der Chefin der nächsten der 13. Dokumenta in Kassel. Gastgeber ist Manfred E. Schuchmann. Wir haben vor diesem Gespräch hoch und heilig versichert, dass wir nicht danach fragen werden, wie die nächste Dokumenta aussehen wird und welche Künstler von Carolin Christoph-Bakarkiew gesetzt sind. Daran halten wir uns höflicherweise, werden aber natürlich unserer Neugier ein wenig nachgehen über die Person und über ihre Leidenschaft für die Kunst, um eine Vorahnung zu bekommen von dem, was Kassel, was wir, was die Kunstwelt 2012 erwarten darf. Carolin Christoph-Bakarkiew, welcome to Doppelkopf. We are very pleased to meet you. If we could ask Andy Warhol nowadays to shoot a...
Wenn wir den toten Andy Warhol nochmal bitten könnten, seine Polaroid-Kamera zu zücken und ein Fahndungsplakat von Ihnen zu machen, was sollte er drunter schreiben als Ihre wichtigsten Charaktereigenschaften?
That's a very, very interesting question.
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Wie viele Worte sollten es sein?
Naja, vielleicht so 10 oder 12.
Someone who goes...
Jemand, die nach Dingen sucht, die sie nicht versteht. Und sie geht auf problemlos, nicht auf Lösungen.
Das ist vermutlich eine Vorhersage für dieses Interview, fürchte ich. In 60 Jahren Dokumenta-Geschichte sind Sie erst die zweite Frau, die diese Ausstellung leitet. Aber von allen bisherigen Dokumenta-Chefs bringen Sie den kompliziertesten Namen mit, nach meiner Meinung. Natürlich denkt man im Zusammenhang der Kunst an Christo, den Verpackungskünstler. Wo stammt Ihr Name her? Was ist die Familiengeschichte hinter diesem Namen? Und was ist Ihre eigene Lebensgeschichte in sehr vielen Ländern auf verschiedenen Kontinenten?
Yes, I'm a bit of a post-colonial mixed-up identity indeed.
Ja, ich habe schon so eine Art postkoloniale Mischidentität. Der Nachname stammt aus Bulgarien. Und Christo, der Künstler, den Sie erwähnt haben, ist auch Bulgar, der das Land genauso verlassen hat wie Julia Kristeva. Ein ganz ähnlicher Name.
Similar last name, Bulgarian. Mein Vater
hieß eigentlich Bakargiev. Das war sein Nachname. Christoph ist ein gängiger Name wie Meyer oder Müller in Bulgarien. Er war 18 Jahre alt, als er nach dem Zweiten Weltkrieg aus Bulgarien nach Italien flüchtete. Er verlor seinen Reisepass unterwegs und blieb illegal in Italien. Eine Aufenthaltsgenehmigung hatte er sowieso nicht. Er nahm einen Falschnamen an, und zwar Christoph. Und das war eben nicht sein richtiger Name und behielt ihn für viele Jahre. Dann studierte er Medizin in Turin, lernte dort meine Mutter kennen und schloss sein Studium ab. Und das ist wieder so ein Paradox unserer Gegenwart. Sie können einen Universitätsabschluss haben, in dem der Staat anerkennt, dass Sie zum Mediziner befähigt sind, aber ohne italienische Staatsbürgerschaft dürfen Sie in keinem einzigen Krankenhaus als Arzt arbeiten.
Competent as a doctor, but you could not work in the hospitals without an Italian citizenship. So it's a contradiction, a paradox. And he flipped a coin. Heads, we go to Brazil. And
mein Vater warf also eine Münze. Kopf hieß, die Familie geht nach Brasilien, und Wappen, New York. Es kam Wappen heraus, und so kam ich in New York zur Welt. Mein Vorname Carolin ist also ein amerikanischer Name mit YN geschrieben, nicht etwa Carolina. Ich denke, das war der Versuch, in diese neue amerikanische Gesellschaft hineinzuwachsen, in der sie ja nun lebten. Meine Mutter heißt Gabriella Bastita, ein ganz durchschnittlicher italienischer Name. Ich erinnere mich aber, als ich Christo einmal getroffen habe, haben wir kurz über unseren bulgarischen Lebenshintergrund gesprochen, der ja irgendwie doch in unserer Arbeit präsent ist. Es gibt eine sehr interessante, komplexe Kultur in Bulgarien. Das Land kenne ich selbst nicht, aber es schwebt immer im Hintergrund.
Waren Sie jemals dort?
Nein, obwohl es ein paar Gelegenheiten dazu gegeben hätte. Und wahrscheinlich werde ich hinfahren während meiner Vorbereitungsreisen für die Dokumenta. Aber bislang habe ich immer eine Ausrede gefunden, nicht hinzufahren. Es ist ja schon eine problematische Heimat bei meiner Familiengeschichte. Also habe ich einen Bogen darum gemacht. Aber ansonsten habe ich schon viel an Orten auf der ganzen Welt gelebt. Europa, Amerika, Asien, im pazifischen Raum. Und jetzt fühle ich mich sehr geehrt, hier zu sein und wieder etwas über einen ganz neuen Ort zu erfahren.
Caroline Christoph-Bakarkiew, die nächste Dokumenta-Chefin in Kassel, heute bei Doppelkopf zu Gast. Eine interessante internationale Lebensgeschichte, wie wir gerade gehört haben. Bulgarien, Italien, die Staaten, sie waren Kuratorin im australischen Sydney und seit letztem Herbst jetzt in Kassel ist das ihre Bühne. Caroline, ab wann wussten Sie eigentlich, dass Ihr Leben mit und für die Gegenwartskunst sein wird und dass es ein Leben an so vielen Wirkungsstätten sein würde?
I think my life was international from the start.
Ich glaube, mein Leben war von Anfang an international, seit ich ein Baby war. Ich bin nämlich noch in Italien gezeugt worden und dann in Amerika zur Welt gekommen. Das ist mir also in die Wiege gelegt worden, sozusagen über den Atlantik hinweg.
Eine transatlantische Persönlichkeit.
Ein transatlantisches Baby, ein transatlantischer Fötus. Also wirklich von Anfang an international. Meine Mutter reiste jedes Jahr einmal nach Hause und wir blieben dann für 3, 4, 5 Monate. Das war mein ganzes Leben so. International kann man so sagen. Was die Kunst betrifft, Ihre zweite Frage. Meine Mutter interessierte sich sehr für alte Kunst. Sie hatte Philosophie studiert und in Archäologie promoviert, arbeitete also als Archäologin, machte aber keine größeren Entdeckungen. Sie gehörte zu den vielen, vielen Menschen, die der Kultur auf eher anonyme Weise dienen. Aber alles, was ich mache, steht in einer Verbindung mit meiner Mutter. Als Kind habe ich mich immer gefragt, warum sie eine so schwierige Arbeit macht. Fragen an Gegenstände zu richten, die von irgendeiner Kultur übrig geblieben sind, das war so schwer. Hätte sie sich um Gegenwartskunst gekümmert, hätte sie den Künstler selbst fragen können. Vermutlich rührt meine Art, mich der Gegenwartskunst zu nähern, tatsächlich aus diesem archäologischen Blickwinkel. Ich stelle die Fragen und die Archäologen von morgen haben dann bereits die Antworten vorliegen. Es ist ein großer Vorteil, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und zu sein, die die Kultur von heute schaffen. Ich glaube, ich wusste schon immer, dass sich meine Mutter ihr Leben zu schwer gemacht hat.
Archäologie ist eine Arbeit, die im Staub, im Sand, im Schutt wühlt und Fragmente zusammenträgt, um ein Mosaik längst vergangener Zeit zusammenzusetzen. Und Sie meinen jetzt, es ist einfacher, wenn man zu den Künstlern hingeht und ihnen die Fragen nach der Bedeutung ihrer Kunst stellt?
Der Kunst, die sie heute machen. Ja, es ist einfacher. Ich denke, es geht immer darum, die Dinge richtig im Fokus zu haben, scharf und im Brennpunkt. Auf der anderen, auf der ganz praktischen Seite muss ich sagen, dass es immer einen Zusammenhang auch mit den alten Kulturen gab für mich. Meine Mutter sprach zum Beispiel zu Hause immer Latein mit mir, im Spaß. Latein war mein ganzes Leben lang immer gegenwärtig. Ich war immer in Museen. Meine Mutter interessierte sich durchaus für Zeitgenossen und die sie dafür hielt, also den Maler Jackson Pollock zum Beispiel. Der war in meiner Kindheit kein aktueller Künstler mehr, aber meine Mutter betrachtete abstrakten Expressionismus immer noch als etwas ganz Gegenwärtiges. Das rührte also auch von meiner Mutter her, Museen zu besuchen und Kunst zu betrachten. Und dann auf der Universität war es ganz selbstverständlich für mich, mich mit den Avantgarden der Moderne zu beschäftigen. Und ich kam dann immer dichter an die Gegenwart heute heran. Vielleicht ist das die einfachste Antwort. Ich habe irgendwann etwas ganz Ähnliches wie Sie gemacht. Ich habe Interviews gemacht nach meiner Universitätszeit, auch um ein bisschen Geld zu verdienen. Der erste Künstler, den ich besucht habe, war Alighiero Boetti von der Arte Povera. Es war sehr schwer, dieses Interview zu kriegen. Ich habe immer wieder nachgefragt. Er hat auf meine Anrufe nicht reagiert, bis ich ihm eine Blume in den Briefkasten gesteckt habe. Dann rief er mich an und sagte, Sie können das Interview machen. Es hat allerdings mit diesen Gesprächen mit Künstlern angefangen. Also, wir reden jetzt von den 80er Jahren. Da fing das an. Und bei diesen Gesprächen habe ich gemerkt, dass es doch sehr interessant wäre, ganz dicht bei der kreativen Arbeit dabei zu sein. In diesem vielleicht etwas esoterischen Universum. Bevor das Werk gemacht wird, bevor eine Ausstellung eröffnet wird. Das war gewissermaßen der Übergang. Nicht mehr vor den Dingen zu stehen, sondern hinter ihnen. Es war ein Seitenwechsel. Also habe ich angefangen, kleine Ausstellungen für Galerien zu kuratieren und Ähnliches. Ich habe also keine normale Museumsbiografie. In Museen und Ausstellungshäusern habe ich gearbeitet, nachdem ich viele Ausstellungen in alternativen Räumen gemacht habe. Orten, die von Künstlern selbst verantwortet wurden. Das ist die Geschichte.
Many exhibitions in alternative spaces and small spaces, artist-run spaces and so on and so forth. So, that's the story.
That's the story. And you das ist die Geschichte und Sie wussten wirklich von Anfang an, dass Sie sich nicht mit romanischen Basiliken oder Regency-Möbeln beschäftigen würden, sondern ausschließlich mit Gegenwartskunst?
Well, that's true and not true, because in the art world,
ja und nein, weil ich innerhalb der Kunstwelt den Ruf habe, als Kuratorin keine Unterschiede zu machen zwischen einem Werk, das heute und einem, das vor 1000 Jahren entstanden ist. Man kennt mich als jemanden, der eine heutige Arbeit von Henri Sala, einem albanischen Künstler, der heute in Berlin lebt, mit einem Bild von Edouard Manet zusammenbringt. Ich sehe da keinen Unterschied. Beides befindet sich im gleichen Wahrnehmungsfeld heute. Nehmen Sie die Schuhe, die Sie da tragen. Für Sie sind es Ihre Schuhe von heute. Gleichgültig, ob sie gerade jetzt oder vor 10 Jahren entworfen wurden. Oder ob Sie sie in irgendeinem Secondhand-Laden gekauft haben. Mein Ruf begründet sich also nicht nur auf die strikte Gegenwart, sondern auf die Freiheit der Mischung von vergangener und heutiger Kunst. Aber es gibt immer mindestens einige Gegenwartskünstler bei mir. Ich habe nie eine reine Vergangenheitsausstellung gemacht. Das kommt bestimmt auch von der italienischen Kultur her und den Künstlern. Wenn sie gewissermaßen mit dem Kolosseum und all diesen Sachen aufwachsen, dann einen Caravaggio betrachten, und zwar gemeinsam mit Mario Merz, und mit ihm dann über Caravaggio reden. Ich habe die Sixtinische Kapelle beispielsweise mit vielen Künstlern gemeinsam besucht. Und wir haben darüber gesprochen, ob wir die Restaurierung der Sixtina mögen oder nicht mögen. Also ich kann nicht sagen, dass ich die Vergangenheit von der Gegenwart trenne, aber es gibt nie nur die Vergangenheit.
I can't say I divide the past from the present, but there's never just the past.
Heutige Kunst gilt allgemein als schwierig, manchmal überkandidel, schwer vermittelbar. Ist das ein besonderer Anreiz für Sie, sich gerade mit Gegenwartskunst zu befassen?
No, I think contemporary art is very simple and easy.
Nein. Ich finde, dass gegenwärtige Kunst ganz schlicht und einfach ist, erfahrungsgemäß. Kinder zum Beispiel reagieren ganz toll darauf, oft besser als ihre Eltern, weil sie nicht so viel theoretischen Überbau im Kopf haben, so sehr nach komplizierten analytischen Erklärungen suchen. Sie müssen einfach davon ausgehen, dass Künstler Menschen wie andere auch sind, dass sie in ihrer Zeit leben. Sie fangen Dinge ein, die in der Luft liegen, und sie spiegeln sie. Davon müssen Sie ausgehen und Sie müssen locker lassen. Es ist wie bei der Lektüre von Lacan. Lacan ist einfach zu lesen, wenn Sie loslassen und nicht jedes Wort im Text und jede Nebenbedeutung verstehen wollen. Sie müssen ihn so lesen, wie er geschrieben hat. Und ich kann ihn gerade dort sitzen und seinen Text in einem einzigen Bewusstseinsstrom schreiben sehen. Ich glaube, wir machen viele Fehler, indem wir die Dinge überinterpretieren wollen und alles rein rational analysieren wollen. Wenn man loslässt, ist Gegenwartskunst viel einfacher, als sie scheint.
And to want to analyze in a rational way everything. And if you let go, contemporary art is a lot easier than it seems.
Sind Sie sicher?
Well, that's what I believe. I mean, maybe
jedenfalls glaube ich es. Vielleicht sind Sie da nicht ganz einverstanden, aber ich glaube es. Und es ist meine Erfahrung mit dem Publikum. Ermutigen Sie, die Leute loszulassen, nicht allzu viel zuvor zu lesen. Dann verstehen Sie es besser. Sie kommen mehr an die Substanz der Kunst heran. Sie kriegen nicht alle Einzelheiten mit, die Beziehung zwischen der Struktur und den verschiedenen Bedeutungsschichten, alle Anspielungen. Aber müssen Sie wirklich alle Anspielungen kennen, die es beispielsweise in einer Arbeit von William Kentridge gibt? Müssen Sie wissen, dass dieses Motiv von dem und dem Künstler stammen könnte, dass Kentridge auf Italo Svevo anspielt und der über die Beziehung zu James Joyce nachdenkt? Muss man das alles wirklich wissen?
Painting and that this image comes from him having read Italo Svevo, thinking about the relationship between Joyce and Svevo. And Trieste, do you really have to know all that?
And giving up smoking. Und darüber, wie man das Rauchen aufhört im Roman von Svevo.
wie man Sachen aufgibt. Oder können Sie sich einfach hinsetzen und entspannt überlegen, was das alles vielleicht mit Ihrem eigenen Leben zu tun haben könnte und Ihren versuchen, Entscheidungen zu treffen, das Rauchen aufzugeben? Oder, wenn Sie entspannt darüber nachdenken, können Sie vielleicht die kulturelle Bedeutung des Scheiterns besser einschätzen in unserer Welt? Das ist ein großes Thema der Gegenwartskunst. Scheitern als Gegensatz zum Erfolg zu verstehen. Das ist eine Attitüde, die sich der Produktivität widersetzt. Das ist wichtig. Aber müssen Sie alle philosophischen Feinheiten des Textes verstehen? Nein, ich finde nicht. Ich glaube eher an die ganz direkte Verbindung zwischen dem einzelnen Individuum und einem Kunstwerk. Und ich glaube, dass Gegenwartskunst uns das Verständnis eher leicht macht. Es ist viel schwieriger, ein Fresko von Giotto zu verstehen und zu schätzen. Es sieht einfacher aus, weil Sie die Figuren sehen, die da gemalt sind. Aber es ist sehr, sehr viel schwieriger für einen normalen Menschen, der sich nicht speziell mit dieser Kunst beschäftigt, den verborgenen Kontext bei einem Giotto zu verstehen. Schwieriger als bei einem Werk der heutigen Kunst.
Much harder for a normal person who is not in art than it is to understand a work of today.
Ich werde das mal als Schlüssel benutzen, um die nächste Documenta zu verstehen. Caroline Christoph Bakarkiew, der heutige Doppelkopfgast, leitet die nächste Documenta, Ausgabe Nummer 13. Caroline, wussten Sie eigentlich, dass die 13 in Deutschland eine Unglückszahl ist?
I like unlucky things.
Ich liebe das Unglück. Ja, das ist in Amerika genauso mit der 13. In Hotels gibt es dort zum Beispiel kein 13. Stockwerk. Und in vielen Hochhäusern geht es auch direkt von 12 zur 14. Also, ich habe keine Ahnung, was diese Nummer 13 für mich bedeuten wird, aber das fehlende Stockwerk interessiert mich sehr. Das ist vielleicht ein spannender Zufall. Ich sehe Documenta 13 nämlich als eine Art Lücke. So ein bisschen als das fehlende Stockwerk zwischen der 12. und der 14. Etage.
It is a little bit like the missing floor between floor 12 and floor 14. So how do you do that?
Ich werde den Aufzug auf jeden Fall im 13. Stock anhalten. Sie haben ein Stück von Thomas Tallis als Musik ausgesucht, einen berühmten Komponisten des 16. Jahrhunderts und den Organisten der Königlichen Londoner Kapelle. Lassen Sie uns ein Stück daraus hören und dann reden wir, warum gerade diese Musik. Thomas Tallis, ein Musiker des 16. Jahrhunderts aus England. Leider müssen wir uns ausblenden. Ich halte das selbst für einen fast barbarischen Akt, aber wenn wir Thomas Tallis zu Ende spielen, haben wir keine Zeit mehr für das Interview. Caroline Christoph Bakarkiew ist die Leiterin der nächsten Kasseler Documenta im Jahr 2012 und sie hat sich den englischen Komponisten gewünscht. Warum Thomas Tallis? Warum diese Komposition, diese Musik? Was erfahren wir über sie dadurch?
But not only to my personality. There are many.
Ja, aber nicht nur über meine Person. Es gibt da viele geheime Verbindungen. Zunächst ist es ein wunderbares Stück Renaissance-Musik. Aber es ist auch eine Art Skulptur. Ich begreife das Stück gar nicht als Musik. Ich betrachte es als eine sichtbare Skulptur. Entstanden ist es etwa 1570 oder 73, wahrscheinlich zum 40. Geburtstag von Königin Elisabeth I. Thomas Tallis, der überwiegend geistliche Musik komponiert hat, beschloss, eine Skulptur um die Königin zu bauen. 40 Stimmen, aufgeteilt in 8 Chöre, zu jeweils 5 Stimmen. Die Komposition lässt die Melodie von einem Chor zum nächsten wandern und weiter zum übernächsten und immer sofort durch den Raum. Sie macht den Raum dadurch als Raum erfahrbar. Der Klang erschafft den Raum. Die geheime Verbindung zur Gegenwartskunst bezieht sich auf die Künstlerin Janet Cardiff, die mich an diese Musik herangeführt hat. Über den Umgang mit Künstlern habe ich viel über Musik gelernt. Janet Cardiff hat selbst eine Arbeit geschaffen, die sich auf Thomas Tallis bezieht und auf sein Stück Spem in Alium. Ich liebe aber auch den Titel Spem in Alium Numquam Habui. In niemand anderen als dich werde ich die Hoffnung setzen. Spem in Alium. And actually I also like the title. It's Spem in Alium Numquam Habui. So it's I will have faith in no one but you. So
God of Israel. In den Gott Israels.
Ja, aber wir verbinden damit nicht mehr den Gott Israels. Ich bin überhaupt nicht besonders religiös veranlagt. Es geht um Vertrauen, um blindes Vertrauen, das der Kunst innewohnt. Und wenn Sie das nicht haben, können Sie nicht mit Kunst umgehen. Das ist wichtiger als alles andere. Dieses Spem in Alium Numquam Habui ist eine Art Motto für mich. Ich mag die mathematische, die räumliche Struktur dieser Musik. Sie ist sehr modern.
Sehr modern. Es sind so viele Stimmen ineinander verwoben. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, wollte ich die Stimmen einzeln heraushören und zählen. Völlig unmöglich.
Ja, es sind 40. Wenn Sie die Musik in einer Aufnahme hören, lassen Sie mich Folgendes sagen. Dieses Stück im Radio oder auf Schallplatte bezeichnet den Zusammenbruch einer bestimmten Art von Musik, weil Sie es überhaupt nicht mehr erfahren können, wenn Sie nicht tatsächlich von diesen 40 Stimmen umgeben sind, die um Sie herumwirbeln. Wenn Sie in einem Raum mit diesen 40 Leuten sind, aufgeteilt in Gruppen, dann können Sie die Stimmen ganz klar identifizieren. Diese kommen von hier, jene von dort und so weiter. Dass Sie diese Empfindung im Radio nicht haben, liegt daran, dass die Musik nicht mehr körperlich im Raum stattfindet, sondern historisch bereits übertragen worden ist. Wie gehen wir damit um?
Lassen Sie uns auf Ihre Kuratorenarbeit zurückkommen. Sie haben so viele Ausstellungen gemacht in vielen Ländern, Castello di Rivoli in Turin, Venedig, Rom, Antwerpen, New York, Sydney. Manchmal zeigen Sie einen einzelnen Künstler, eine Position, manchmal einen großen Überblick über die Kunst einer Generation, zum Beispiel Australien bei der Biennale von Sydney. Wie lernen Sie diese Künstler kennen? Sie kennen ja die Namen vorher meistens gar nicht. Kriegen Sie Tipps da vor Ort von Kritikern, von Galeristen, anderen Kuratoren, Zeitschriften? Wie gehen Sie heran an eine Kunstszene, die Sie nicht kennen?
Well, that's a very good question. I can't really answer it.
Das ist eine wirklich gute Frage und ich kann sie nicht wirklich beantworten. Es ist ein bisschen von allem, was Sie gesagt haben. Natürlich frage ich Leute, die mit der Gegenwartskunst vor Ort zu tun haben. Und natürlich spielt die Meinung von Künstlern über andere Künstler eine große Rolle für mich, weil es so eine Art geheime Konversation über die Jahrhunderte hinweg gibt. Da wird es also einen Künstler in Italien geben, der zu mir sagt, wenn Sie nach Australien gehen, müssen Sie sich unbedingt den und den anschauen und den besuchen. Dieses Netzwerk gibt es natürlich. Es gibt viele Wege, aber ich gehe selten über die externen Wege, also über Kunstmagazine. Ich schaue nicht in so eine lokale Kunstzeitung und sage mir, aha, das also müsstest du dir ansehen. Das mache ich nicht. Aber nicht, weil ich etwas gegen Kunstmagazine hätte. Ich schlafe beim Lesen einfach ein. Ich muss direkt vor den Kunstwerken stehen und bei den Leuten. Schwierig zu sagen.
Aber wie kommen Sie überhaupt auf die Werke, die Sie sehen müssen?
Es ist ein bisschen von allem, was Sie gesagt haben. Ich weiß nicht recht, wie ich das erklären soll. Es ist vielleicht so, als ob Sie einen Weintester fragen würden, wie haben Sie diesen Wein gefunden, von dem Sie doch noch nie gehört haben und der in einem weit entfernten Land gekeltert wurde. Also ich weiß nicht so genau. Aber es gibt da eine Reihe von Dingen, die ich sehr gern tue. Ich sitze zum Beispiel oft in Juries für junge Künstler. Ich besuche gern die Kunstschulen und Programme für junge Künstler in Residence. Ich habe so viele Künstler kennengelernt, bevor sie eine Galerie für ihre Arbeiten gefunden hatten, Jahre vorher. Und ich sehe, wie sich ihre Laufbahn durch die Jahre entwickelt. Es ist schön, das zu beobachten. Einige verschwinden aus der Szene und wechseln den Beruf. Aber ich bin zum Beispiel in einer Jury für einen Preis in Großbritannien. Der heißt Junge Gegenwartskünstler oder so ähnlich. Und dann entschuldigen die sich bei mir und sagen, sorry, Sie müssen 2000 Arbeitsmappen ansehen. Schrecklich, tut uns wirklich leid. aber so ist das nun mal. Und ich antworte dann, aber nein, ich freue mich auf 2000 Portfolios.
Und die gucken Sie sich wirklich alle an?
Alle. Es ist nur eine Frage des Systems. Sie müssen systematisch vorgehen. Es ist ähnlich wie mit dem Internet. Wenn Sie sich dort Kenntnisse aneignen, Sie brauchen einen Plan. Jemand hat mir mal gesagt, Harald Seemann, der Dokumentarmacher von 1972, hatte eine wirklich dicke Arbeitsmappe für die damalige Zeit mit etwa 400 Künstlernamen. Und ich habe rund 12.000 auf meiner Kontaktliste. Wir nutzen die digitalen Medien, aber wir müssen wissen, wie wir durch diese unglaubliche Stoffmenge navigieren, ohne das Gefühl zu haben, ständig etwas auszulassen. Es ist immer eine Teilerfahrung. Wir haben nur ein einziges Leben. Ich kann nicht alle Bücher lesen, die geschrieben wurden, und nicht alle Künstler kennen, die gut sind. Es ist eine Mischung. Man muss die Grenzen seines Wissens akzeptieren und eine Art von Offenheit haben. Aber diese Offenheit hat mit Leuten zu tun. Ich vertraue Menschen. Manchmal bin ich an Künstlern interessiert, die noch kein einziges Werk geschaffen haben. Aber ich weiß, dass er dieses Werk schaffen wird. Ich weiß es. Das ist, als ob sie das Copyright auf ihn hätten und ihm vertrauen. Sie verbringt viel Zeit mit diesem Menschen und sie wissen, er oder sie hat es in sich. Er ist ein Künstler. Ich kann das erkennen, ob jemand ein Künstler ist, noch bevor er sein erstes eigenes Werk geschaffen hat. Jedenfalls glaube ich das von mir. Manchmal täusche ich mich, manchmal. Aber nach einem oder zwei Jahren gibt es dann Werke von ihm und es ist wunderbar, wenn sie da sind.
Wenn Sie die Dokumente kuratieren, ist es eine größere Herausforderung als Ihre früheren Aufgaben, an denen Sie bislang gearbeitet haben, ja oder nein?
Yes. Oh yes.
Ja, oh ja, ich nähere mich der Documenta mit Demut und Respekt. Sie ist sehr, sehr, sehr wichtig. Kostbar, würde ich sagen. Kostbar für uns. Und mit uns meine ich die Kunstgemeinde rund um die Welt. Die Documenta darf nicht abgewertet werden. Sie darf nicht schlecht behandelt werden. Sie muss behütet werden. Und es ist eine absolute Herausforderung, diese Verantwortung zu tragen. Aber sie muss vor der Kulturindustrie beschützt werden, vor der ganzen. Also, ich gehe oft mit einer gewissen Ironie an die Dinge heran, an bestimmte Projekte. Aber ich werde an die Documenta nicht mit Ironie herangehen. Ich bin gewillt, Nein zu sagen. Ich bin gewillt, Dinge aufzukündigen. Ich kann Dinge aufgeben und ich habe sie aufgegeben, auch in meinem Privatleben. Es gab viele Dinge, die mit Verlust zu tun hatten. Wenn Sie in einer Position sind, Dinge aufgeben zu können, sind Sie in einer sehr starken Position. Das wissen die Leute und sie bedrängen mich nicht. Die Leute aus dem Umfeld kennen mich und respektieren meine Unabhängigkeit. Sie würden mich nie nötigen, das wäre ihnen peinlich.
They don't pressure me, you know, in the field, at least the people in the field that I know, they respect my independence and they don't pressure me. They wouldn't do it, they would feel embarrassed to do that.
Is that work swallowing your life? Frisst die Arbeit ihr Leben auf?
I don't really see work and life as different.
Nun ja, ich kann keinen richtigen Unterschied zwischen Leben und Arbeit erkennen. Arbeit kann mein Leben nicht verschlingen, weil sie mein Leben ist.
Kein Unterschied zwischen Leben und Arbeit. Sie sind ganz mit sich selbst identisch.
Es ist dasselbe. Mit Ihnen rede ich, wie ich mit einem Freund in einem anderen Kontext reden würde. Nein, nein, kein Unterschied. Bei Intellektuellen existieren solche Unterschiede nicht. Nehmen Sie Piaget zum Beispiel. Er hat die wichtigsten Bücher über die neurologische Entwicklung bei Kindern geschrieben. Und zwar nur, indem er seine eigenen 5 Kinder beobachtet hat.
Only observing his 5 children.
Gut, wir kommen trotzdem zum nächsten musikalischen Intermezzo. Sie haben uns aus Ihrer Privatsammlung was ganz Besonderes mitgebracht.
Ja, ich habe Laura Marling mitgebracht, eine sehr junge Folkrock-Sängerin, von der man in der Zukunft noch viel hören wird. Vielleicht die Joan Baez von heute oder der Zukunft oder die zukünftige Joni Mitchell. Laura Marling ist 19 Jahre alt, ein Protégé von mir. Und eines ihrer wichtigsten Lieder, ein Schlüsselstück mit Kultstatus für die Internet-Kids auf der ganzen Welt. Sie gibt auch eine Menge Konzerte. Das Stück heißt New Romantic und behandelt die Möglichkeit von Zärtlichkeit und Verletzlichkeit und gegenwärtiger Kultur. Sie ist ein Beispiel für neue Musik heute.
The possibility of intimacy and fragility in contemporary culture. And I would say she's an example of new music today.
Mm-hmm. know I said I loved you, but I'm thinking I was wrong. I'm the first to admit that I'm still pretty young, and I never meant to hurt you, and I wrote you 10 love songs. A guy that I could never get, whose girlfriend was pretty fit, and everyone who knew her loves her so. And I made you leave her for me, and now I'm feeling pretty mean, but my mind has fucked me over more times than any man could ever know. Maybe I should give up giving, give up trying to be thin, give up and turn into my mother. God knows.
New Romantic von Laura Marling, eine Sängerin, die Carolin Christoph Bakarkiew uns von zu Hause mitgebracht hat. Carolin Christoph Bakarkiew ist die neue Dokumentarmacherin. Die 13. Dokumenta steht an 2012 und sie ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber ist Manfredi Schuchmann. Ich würde jetzt gern ein Dreieck zeichnen mit drei früheren Dokumentarmachern. In den Ecken Rudi Fuchs, Chef der Dokumenta 82, ein barocker, flamboyanter Holländer, der figürliche Malerei besonders herausgestellt hat und besonders die Neuen Wilden. Sehr sinnliche Dokumenta. Gegenüber Kathrin David, 1997 Dokumentarmacherin, Vorliebe für Schwarz und Weiß, mit einer Vorliebe auch für Theorie und Diskussion. Und dann Okwui Enweso, 2002, der auf politisch und ethisch engagierte Künstler setzte. Wo in diesem Dreieck sehen Sie sich selbst, bitte?
Eigentlich nirgendwo innerhalb dieses Dreiecks. Obwohl, weil ich nun mal eine Frau bin, würde ich sagen, ich freue mich, Kathrin David in dem Sinn nachzufolgen, dass das war nicht leicht für ihre Generation 1997. Ich habe sie bewundert. Ich habe ihre Dokumenta bewundert. Ich denke, es ging bei ihrer Dokumenta darum, die Avantgarde neu einzuordnen und klarzustellen, dass es auch eine aktuelle Avantgarde gab 1997, nach all den postmodernen Künstlern, für die Avantgarde einfach vorbei war. Auf der anderen Seite mochte ich auch vieles, was Rudi Fuchs gemacht hat. Ich habe seine Dokumenta nicht selbst gesehen. Aber ich war natürlich im Castello di Rivoli in Turin, dessen erster Direktor er von 1984 an war. Und zu der Zeit war ich auch dort. Da gab es also einen kleinen, geheimen, roten Faden, der ihn und mich verbindet. Vor allem, was seine Vorliebe für die Arte Povera betrifft. Da waren eben nicht nur die Malerei der Neuen Wilden und der Trans-Avanguardia. Da gab es auch auf der 82er-Dokumenta nämlich auch Yannis Kounellis und wunderbare Arbeit von anderen Arte Povera-Künstlern. Mario Merz natürlich. Mario war ein sehr guter Freund von mir, mehr noch ein Mentor als nur ein Freund. Wir waren uns sehr nah, ist vor einigen Jahren gestorben. Aber um auf ihr Dreieck zurückzukommen, Rudi Fuchs, Kathrin David, Okwui Enweso. Mit Fuchs verbindet mich eine romantische Sicht auf die Kunst. Ich glaube, er betrachtet Kunst vielleicht wie ein Abenteuer auf hoher See und mit Wellengang, auf einem Floß. Er hatte ein ganz körperliches Verhältnis zu den Materialien in der Kunst. Und das halte ich für ganz grundlegend. Aber ich war damals nicht in Kassel, um diese Vergleiche ganz richtig ziehen zu können.
Okwui Enweso, I did see, of course.
Okwui Enweso habe ich natürlich gesehen 2002 und das hat mir gut gefallen. Okwui blieb auf der Linie von Kathrin David, weil er auch überzeugt war, dass es eine gegenwärtige Avantgarde gibt, eine Art postkonzeptueller Kunst. Der Unterschied zu Kathrin David war, dass er den Fokus politisch verschoben hat. Weg von der Konzentration auf europäische und amerikanische Kunst und hin zu einem sehr viel globaleren Blick auf die jeweils verschiedenen historischen Hintergründe Afrikas und Asiens. Das hat Kathrin David zwar auch schon getan, aber er war darin viel systematischer. Er hatte viele Künstler dabei, die sich mit Dokumentationen beschäftigt haben. Dokumentationen auf der Dokumenta, die Sicht und Arbeitsweisen der Dokumentation für ihren Ausdruck benutzt haben, zu einer Zeit, als es in den Medien immer weniger Dokumentationen gegeben hat. Wenn CNN nicht das oder jenes dokumentiert, dann müssen Künstler dieses Vakuum füllen. Das war in den 1990er Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends sehr wichtig. Das hat auch mit dem Umstand zu tun, dass der Kontext von Kunst, die nicht europäisch oder amerikanisch ist oder auch brasilianisch oder nicht lateinamerikanisch insgesamt, dass dieser Kontext oft über westliche Avantgarde-Filme hergestellt wurde. Film ist leicht zu transportieren. Man kann einen Pasolini oder einen Godard und so weiter ganz leicht in Neu-Delhi sehen. Als die Reichweite der Kunst sich auf die ganze Welt erstreckt hat, haben sich die Künstler auf eine gemeinsame Sprache verständigt, die vom Avantgarde-Film formuliert worden war. Also gab es viele Arbeiten in der Documenta von Ogwe Envesor, die auf Film basierten, Steve McQueen und so weiter. Ich habe Ihre Frage nicht beantwortet, weil vielleicht müssen das andere nach meiner eigenen Documenta beurteilen. Wem ich näher bin? Ich weiß es nicht. Ich respektiere alle drei Positionen.
Bevor dieser Doppelkopf zu Ende geht, würde ich gerne ein paar etwas persönliche Fragen stellen. Wie viel Zeit bleibt Ihnen für Ihre Kinder? Wer macht den Haushalt, wenn Sie zu Hause sind? Wo sind Sie überhaupt zu Hause? Und sind Sie fürs Kochen zuständig?
There are no rules in our family. We all do the cooking.
In unserer Familie gibt es keine festen Regeln. Wir kochen alle mal. Wenn ich unterwegs bin, bin ich mit meinen Kindern viel über Skype in Kontakt. Aber ich verbringe natürlich auch in der nicht virtuellen, ganz realen Welt viel Zeit mit meinen Kindern. Meine jüngere Tochter lebt in Rom und unsere Heimatbasis ist überhaupt Rom, würde ich sagen. Sie war mit mir in Australien. Sie ist selbst viel unterwegs. Wir haben was von Zigeunern. Meine ältere Tochter ist an der Universität in Dublin, aber wir verbringen gemeinsam viel Zeit, indem wir uns zum Beispiel Sachen aus dem Internet herunterladen. Über Skype schauen wir uns gemeinsam Filme an. Ich bin in Deutschland, meine Tochter in Rom und wir schauen den gleichen Film. Ich hole mir den Film im Hotel auf iTunes und dann sprechen wir darüber und geben unsere Kommentare dazu. Wir experimentieren mit dem, wie Medien heute funktionieren. Unkörperliche Beziehungen, aber verbunden auf dem Stand der medialen Technik. Aber wir kommen auch ganz real zusammen. Das Wochenende verbringen wir vermutlich in den Abruzzen.
In welcher Sprache reden Sie eigentlich miteinander?
In vielen Sprachen. Meine Tochter spricht Französisch, Englisch, Italienisch. Beide waren immer auf internationalen Schulen. Also viele Sprachen. Italienisch ist die Muttersprache meiner kleineren Tochter, aber ich vermute, sie liest mehr auf Englisch als auf Italienisch. Sie geht in Rom auf eine Schule mit englischen und italienischen Klassen und sie ist mal in der einen, dann in der anderen.
Follows a mixed system, so she does the Italian classes and the English classes. I cook sometimes. I don't know if everybody appreciates my cooking, but
ich koche von Zeit zu Zeit, bin aber nicht sicher, ob jeder meine Küche mag. Meine große Tochter backt Brot. Sie kocht gerne und besucht Kurse für Brotbacken. Mein Mann kocht sehr gerne, besonders Pilzgerichte kann er gut. Er ist Italiener. Wir machen vieles gemeinsam. Ich erinnere mich an einen Artikel, den ich geschrieben habe. Eigentlich war es ein Buch über Arte Povera, das fast fertig war, als eine unserer Töchter zur Welt kam. Ich war mit Wehen im Kreißsaal und dachte immer noch an das Buch und sagte zu meinem Mann, du musst dieses eine Dokument noch raussuchen und unbedingt nach London schicken an den Verleger. Ich glaube, ich versuche immer ganz verschiedene Dinge zu integrieren. Und für Kunst interessieren wir uns alle.
I don't think I'm alienated, but I'm trying to integrate different things. And we do things together. I mean, we're all interested in art.
Die ganze Familie.
Ja, jeder auf seine Weise. Meine Tochter Rosa ist so etwas wie das Maskottchen der Künstler. Sie war mit mir in Australien.
Wie alt ist sie?
12. Aber manchmal vertritt sie mich ganz offiziell bei Dinner-Einladungen. Einmal hatte ich 3 Einladungen zur gleichen Zeit. Was macht man da? Ich habe sie zu einem der 3 Dinner geschickt und alle fanden das sehr amüsant und waren überhaupt nicht beleidigt.
Die Zeit flieht, Tempus fugit, würde ich sagen. Sie eilt dahin. Caroline Christoph Bakakiew, Sie sprechen Englisch natürlich, Sie sprechen Italienisch, chiaro, naturalmente. Wie steht das mit Ihrem Deutsch? Darf ich beim nächsten Treffen vielleicht 2 oder 3 Fragen auf Deutsch stellen? Oder haben Sie jetzt schon für die Doppelkopfhörer einen deutschen Satz parat?
Ja, ich kann ein bisschen in Deutsch sprechen, aber nicht sehr gut. Ich habe 8 oder 9 Jahre, wenn ich ein Kind war, in der Schule Deutsch gelernt, aber ich habe alles vergessen. Die Wörter habe ich vergessen. Also jetzt gehe ich nach Goethe-Institut in Thüringen, um zu erinnern. Und die nächste Mal, ja, wir können sprechen im Deutsch, ich glaube. Und auch mit einem deutschen Song, wie
Lied,
sagt man?
Lied, ein
Lied,
Stück,
ja,
Musik.
Ja, okay.
Carolyn Christoph Bakarkiew, ich klopfe dreimal auf Holz und sage toi, 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 alles Gute für die 13. Ausgabe der Dokumente im Jahre 2012. Carolyn Christoph Bakarkiew wird sie leiten und ihre letzte Musik zum Ausklang heute ist Louis Moreau Gottschalk, Bamboula, Danse de Nègre. Am Mikrofon verabschiedet sich als Doppelkopf-Gastgeber Manfred E. Schuchmann.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.